Ein herzliches Willkommen an diesem Sonntagmorgen an alle, die heute hier in der Christuskirche versammelt sind und auch an alle, die online mit uns verbunden sind. Für die kommende Woche soll uns ein Spruch aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 12 begleiten. Das ist der Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Nach dem nächsten Lied wollen wir uns den Friedensgruß zusprechen, aber nun wollen wir erstmal gemeinsam singen aus dem Himmelweitbuch oder hier vorne vom Beamer die Nummer 5. Du bist heilig, du bist Herr. Nummer 5 aus dem Himmelweit, und wir wollen das zweimal singen.
Ich muss das ausschreiben.
Aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 16, einige Verse. Wir machen einen Ausflug in die Wüste. In der Wüste rebellierte die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen? Dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Jetzt habt ihr uns in diese Wüste geführt, wo wir alle vor Hunger umkommen werden. Der Herr sagte zu Mose: Ich habe gehört, wie die Israeliten rebellierten. Sagt zu ihnen: In der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch essen und am Morgen von Brot satt werden. Daran werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag Tau um das Lager ringsherum. Als der Tau weg war, lag auf dem Boden der Wüste etwas Feines. Es war körnig und fein, wie der Reif auf der Erde. Die Israeliten sahen es und sagten zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagte zu ihnen: Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Der Herr hat geboten: Sammelt davon so viel, wie jeder zu essen braucht. Einen Krug pro Kopf sollt ihr holen, jeder so viel, wie Personen zu seinem Zelt gehören. Das taten die Israeliten. Der eine sammelte viel, der andere wenig. Dann maßten sie nach, was jeder gesammelt hatte. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel, und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zu essen brauchte. Wir wollen beten. Guter und treuer Gott, wir danken dir. Du meinst es gut mit uns. Hier in der Gemeinde hören wir dein heilsames Wort. Hier erfahren wir deine Freundlichkeit, Trost und Orientierung. Wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld, alle Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit. Gib, dass wir liebende und für die Gerechtigkeit eintretende Menschen sein können. Hilf uns dabei und behüte uns auf unseren Wegen. Guter Gott, wir danken dir. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen aus dem Gesangbuch. Das Lied 674, wenn das Brot, das wir teilen. Lied 674, die Strophen 1 bis 3.
Auch Charlotte kann das dann. Man muss manchmal Sachen ein bisschen anders angehen, ein bisschen verrückt sein vielleicht auch oder verrückte Sachen ausprobieren. Und wenn man die Geschichte von dem Kreuz richtig verstehen will, dann muss man sie von allen Seiten betrachten und auch mal richtig vielleicht durcheinander schleudern, ein bisschen anders angehen. So haben wir das versucht mit dem Ostergarten, ne? Wir gehen die Sache mal richtig handfest an und dadurch verstehen wir ein bisschen besser vielleicht, was das mit dieser Passions- und Ostergeschichte rund um Jesus und das Kreuz auf sich hatte. Ihr könnt gerne wieder basteln gehen. Charlotte, du darfst auch gerne mitgehen. Und wir wünschen euch viel Freude dabei. Wir Erwachsenen singen jetzt aus dem begonnenen Lied 674 die Strophen 4 und 5.
Ich lese uns den Predigttext, der steht im Neuen Testament, Johannes 6, die Verse 30 bis 35. Die Leute fragten weiter: Was ist denn das für ein Zeichen, das du tust? Lass es uns sehen, dann glauben wir dir. Was bewirkst du denn schon? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. In der Heiligen Schrift steht es doch: Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Darauf sagte Jesus zu den Leuten: Amen, Amen, das sage ich euch. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben. Vielmehr gibt euch mein Vater das wahre Brot vom Himmel. Denn dieses Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabgekommen ist und dieser Welt das wahre Leben schenkt. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wir hören die Predigt.
Liebe Gemeinde, mit diesem Text stehen wir doch heute Morgen vor einer ziemlich großen Herausforderung, oder? Ich muss erstmal einen Schluck Wasser trinken, sonst wird das hier nichts. Und zwar die, dass dieses Thema leicht zynisch wirken kann angesichts der Bilder, die mir so oft in den Nachrichten begegnen. Menschen, die Hunger leiden. In unserer Welt gibt es viel zu viele davon. In der Vorbereitung habe ich nochmal genau nachgelesen. Auf der Internetseite der Bundesregierung steht, dass natürlich eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ist, kein Hunger mehr. Aber derzeit leiden schätzungsweise etwas mehr als 2 Milliarden Menschen an einem Mangel an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Sie haben also leiden unter Mangelernährung. Und von denen leiden etwa 828 Millionen Menschen an Hunger und sind chronisch unterernährt. 828 Millionen Menschen. Und angesichts des Wissens, dass viel zu viele Menschen eben kein tägliches Brot haben, soll ich über Brot predigen? Darüber, dass Jesus von sich sagt, er sei das Brot, er sei genug. Ist das nicht zynisch im Blick darauf, dass Menschen immer noch verhungern in unserer Welt? Ich denke, dass wir vielleicht von einer anderen Perspektive an den Text herantreten müssen, denn sonst bleibt nur die Kapitulation. Deswegen brauchen wir ein bisschen was von dem Kontext. Der Kontext von Johannes 6. Wir haben den Text ja gerade gehört. Und dieses Kapitel ist im Grunde durchzogen von Missverständnissen der Menschen und vom Nichtverstehen dessen, was Jesus den Menschen sagt und was er ihnen zeigen wollte. Jesus hatte die Menschen satt gemacht. Mit dem Brotwunder und der Speisung der 5000 beginnt das 6. Kapitel bei Johannes. Eine unglaubliche Menge Menschen sind satt geworden. Aber dennoch scheinen die Menschen, die Jesus dazuhören, etwas zu vermissen und verstehen ihn immer wieder falsch. Sie wollen sehen, dass nun eine neue Zeit angebrochen ist. Sie wollen Zeichen. Und sie wollen ihn zu ihrem König ernennen, obwohl das alles andere ist, als was Jesus ihnen zu verstehen geben wollte. Er soll große Wunder tun, denn nur dann, wenn sie sehen, können sie auch glauben. Doch er gibt ihnen diese Zeichen nicht. Was er ist und was er redete und was er tut, das ist ihnen irgendwie nicht wunderbar genug. Und sie vergleichen ihn mit Mose, der es doch auch geschafft hat, ihrer Meinung nach, die Menschen zu versorgen, sogar 40 Jahre lang. 40 Jahre Wunder. Könnt ihr euch das vorstellen?
Durch 40 Jahre hindurch, und wir haben die Wüstengeschichte vorhin auch gehört, durch 40 Jahre hindurch war Mose mit seinem Volk unterwegs in Entbehrungen, in Zweifel und Hunger. Aber Gott hatte Mitleid mit seinem Volk und sie wurden satt von dem Manna, mit dem er sie so lange versorgte. Aber die Leute machten einen entscheidenden Fehler. Es war nicht Mose und nicht das Handeln eines Menschen, das ihnen half, sondern Gott versorgte sein Volk. Und die Freude über diese wundersame Versorgung dauerte auch gar nicht so lange an. Bald schon wurde ihnen das Essen nämlich zu eintönig und zu langweilig und bald schon waren sie es satt. So geht es. Oft wissen wir erst viel später zu schätzen, was wir hatten. Dann, wenn es zu spät ist. Oder wir verklären es sogar. Das Volk Israel träumte ja in der Wüste von den Fleischtöpfen Ägyptens. Trotz Sklaverei. Das wurde dann gleich ausgeblendet. Aber was hatten wir es doch gut, als wir in Ägypten waren. Einige wollten lieber zurück in die Bequemlichkeit und waren das ständige Wandern und dieses Nichtwissen, was morgen kommt, satt. Und daran erinnern die Menschen, ne? Oder erinnert Jesus in dem Moment. Die Menschen, von denen uns Johannes berichtet, erwarten, dass Jesus ein Brot gefunden hätte, von dem sie immer haben könnten, so viel sie wollten. Eigentlich fragten sie nach nichts Geringerem als nach dem Schlaraffenland, in dem gebratene Hühnchen durch die Luft fliegen und man das Essen von den Bäumen pflücken konnte. Und sie merken gar nicht, dass Jesus ihnen das ja gar nicht anbieten will, sondern das, was er zu bieten hat, den Wert einer solchen, ja, solchen Versorgungslage bei weitem übersteigt. Er möchte den Menschen etwas ganz anderes bieten. Das Brot des Lebens. Das, dass man eben hier satt wird und nicht da. Aber es ist auch heute noch wenig gefragt, was Jesus anbietet. Und manchmal frage ich mich, sind die Menschen nicht immer noch voller Sehnsucht danach, dass ihr Hunger gestillt wird? In einer Zeit, in der es ja wenigstens bei uns, beim Bäcker, die Wahl zwischen ungefähr 20 Brotsorten gibt, zumindest hier in Deutschland. 200 höre ich gerade. Ja, aber 20 sind immer vorrätig, das meine ich. Da ist es natürlich schwer, mit einem schlichten Satz wie dem von Jesus Menschen in die Kirche zu locken. Ich bin das Brot des Lebens. Da gibt es eben nicht für jeden die Auswahl, sondern es gibt den einen Jesus. Und ich frage mich, sind wir denn wirklich so satt oder merken wir nicht, dass wir Hunger haben? Sind denn nicht die gleichen Sehnsüchte da bei den Menschen damals wie auch heute letztlich? Sehnsucht nach Echtheit, nach Verstandenwerden, nach einfach so sein können, wie man ist? Vielleicht gibt es noch andere Sehnsüchte, die ich jetzt gar nicht benannt habe, aber die euch gleich einfallen. Doch, ich glaube, die sind immer noch da. So wie sie ja auch bei den Menschen da waren, die Jesus direkt zugehört haben, die da mit ihm gingen, die ihn hören wollten, diese 5000 und mehr. Und dann frage ich mich, ist es vielleicht da, wo es am nötigsten fehlt, leichter zu glauben? Die Gemeinde in Eberswalde, wo wir ja ganz am Anfang unserer Dienstzeit Dienst getan haben, Mert und ich, da haben die Leute immer erzählt von den, die Butterbrot-Christen, glaube ich, oder die, wahrscheinlich, es war ja in der Nähe von Berlin, also waren es eher die Butterstullen-Christen, die nach dem Zweiten Weltkrieg also da in die Gemeinde kamen, weil es nach dem Gottesdienst immer für jeden eine Stulle, also ein Butterbrot gab und man auch noch was zu essen bekommen hat. Und in einer Zeit, in der es zu wenig gab, war das natürlich unglaublich hilfreich, wenn man umsonst ein Stück Brot bekommen hat. Brot, Butter drauf, etwas zu essen. Und manchmal frage ich mich, verstellt unsere Sattheit, also unser Wohlstand, uns den Blick auf den einen Gott, der unseren Hunger stillt? Eine der Frauen, die da bei uns in der Gemeinde war, die erzählte mir mal, da habe ich, glaube ich, auch über diesen Text gepredigt, hinterher, dass sie sagte, nach dem Krieg war sie mit ihrer Mutter alleine und sie waren auf der Flucht gewesen und sie hatte nichts zu essen. Und sie dachte wirklich, ihr Ende kommt. Und sie sagte, ich habe immer von einem Brötchen geträumt, einem Brötchen mit Butter drauf. Und ich konnte mir das im Traum so richtig vorstellen, wie ich da reinbeiße und das ist so knusprig und das riecht so gut. Aber es gab kein Brötchen. Und sie hat gesagt, ich habe wirklich gedacht, ich werde nie wieder so ein Brötchen essen. Und sie sagte, oh, und jetzt 70 Jahre später, wenn ich da reinbeiße, dann bin ich immer noch dankbar, dass ich so etwas wieder essen kann. Ein ganz schlichtes, einfaches Brötchen. Verstellt unsere Sattheit uns den Blick auf den einen Gott, der Hunger stillt? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist nicht nur in Eberswalde so gewesen, dass Menschen in die Kirche kamen, weil es eine Stulle hinterher gab. Das wissen wir auch von anderen Berichten, von anderen Regionen, in denen es hieß, ja, wir haben den Menschen etwas zu essen gegeben und sie kamen, sobald der Wohlstand einsetzte und man das nicht mehr brauchte, ist man auch nicht mehr zur Kirche gegangen. Wird also Hunger schamlos ausgenutzt und für die eigenen Zwecke missbraucht? Oder sind wir wirklich auf dem Weg mit Menschen zu sagen, wir wollen dir echten Glauben anbieten und auch etwas für deine Nöte, die du hast? Jesus sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nie wieder durstig sein. Das Brot, da nochmal drauf zu schauen, ist, glaube ich, wichtig. Es hat so eine wichtige Bedeutung, große Bedeutung im christlichen Glauben, in der Bibel im Allgemeinen. Die Erzählung vom Manna, von diesem ganz einfachen Brot. Das Brotbrechen, das die Jugendlichen gerade nachstellen im Ostergarten. Das Abendmahl, von dem wir lesen, dass Jesus mit seinen Freunden feiert. Das Brotbrechen nach der Auferstehung, die Emmaus-Jünger, die Jesus am Brotbrechen erkennen. Nur wenige Brote genügen und mehrere tausend Menschen sind satt. Ja, Brot spielt einfach eine ganz große Rolle. Unser tägliches Brot gib uns heute, beten wir im Vaterunser. Und wenn wir für Menschen in Not sammeln, dann häufig durch die Aktion Brot für die Welt. Immer wieder geht es vor allem um das Teilen von Brot. Nicht irgendeine noch nicht erfasste wissenschaftliche Besonderheit des Brotes, das Jesus für die 5000 nutzte, machte dieses Wunder möglich, sondern es geschah doch dadurch, weil alle zum Teilen bereit waren. Weil sie auf Jesus geschaut haben, und es ihm gleich taten. Jesus, der das Brot bricht und es den Jüngern gibt. Der sogar noch weitergeht und sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, als er dann mit den Jüngern das letzte Abendmahl feiert. Das ist das Geheimnis des Brotbrechens mit Jesus. Er gibt sich für alle hin und alle sind eingeladen, wenn man mit ihm Brot und Wein teilt. Von dieser Selbsthingabe sollten wir eigentlich sehr viel häufiger Gebrauch machen, finde ich. Ich sage das immer wieder mit einer inneren Notiz an mich selbst. Letzte Woche haben wir Abendmahl gefeiert, aber Matt sagt immer, er ist in einer Gemeinde aufgewachsen, in der es jede Woche Abendmahl gab. Auch John Wesley hat gesagt, feiert es so oft wie möglich. Also vielleicht sollten wir uns davon nochmal inspirieren lassen. Jesus ist das Brot des Lebens. Er kann unseren Hunger stillen. Die Menschen, die uns bei Johannes begegnen, die fordern Zeichen von Jesus. Und ich glaube, da sind wir ihnen sehr ähnlich. Auch wir hätten immer gerne Zeichen, äußern unseren Unmut oder unser Bedauern darüber, dass Gott so viel Elend in dieser Welt zulässt, so viel hungrige Menschen, dass er scheinbar nichts tut gegen den Hunger in der Welt. Aber nur selten wird uns selbst bewusst, dass wir selber auch Zeichen setzen könnten. Zeichen gegen die Ausbeutung armer Länder, indem wir Produkte kaufen, die aus fairem Handel stammen, die vielleicht zwar teurer sind, dafür aber gerechter bezahlt, dass Menschen davon leben können, von dem, was sie tun. Und auch wir als Gemeinde fragen uns ja immer wieder, wo ist es richtig, Zeichen zu setzen, mit gutem Beispiel voranzugehen? Also unseren Kirchenkaffee fair gehandelt zu kaufen und solche Dinge. Aber auch 2000 Jahre nach Jesus sind wir immer noch auf dem Weg. Im Teilen haben wir nicht viel gelernt, seitdem Jesus mit seinen Jüngern das Brot geteilt hat. Und natürlich fällt es uns viel leichter, mit dem Finger auf die richtig Reichen zu zeigen. Die, die ja viel mehr tun könnten als ich in puncto soziale Sicherheit oder Ungerechtigkeit aufheben. Wenn die Reichen nur ein wenig abgeben, dann wäre schon viel getan. Aber wenn ich mit dem Finger auf jemand anderen zeige, zeigen drei Finger immer auf mich. Lassen wir uns von denen doch anspornen und warnen, bei uns selbst anzufangen. Wie können wir Menschen helfen? Da kommen wir nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Wie können wir diesen Text verstehen, wenn Menschen anderswo Hunger leiden? Ich denke, indem wir selber etwas tun, ganz konkret uns einsetzen dafür, dass Ungerechtigkeiten aufgehoben werden. Aber auch indem wir etwas dafür tun, dass Jesus, der von sich selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens, auch in unserem Alltag unter den Menschen, mit denen wir leben, bekannt gemacht wird. Er fordert uns auf, solidarisch zu sein, Menschen nicht nur von diesem Wissen, um ihn abzugeben, sondern auch von unserem Brotreichtum, von beidem, unserem Glauben und von dem, was wir haben. Ich glaube, wenn wir anfangen, aus unserem Glauben an diesen Jesus heraus mit den Menschen zu teilen und ihn mit ihnen zu teilen, dann kann das Reich Gottes eigentlich nicht mehr weit sein. Amen. Lasst uns miteinander singen. Ein etwas unbekannteres Lied. Ich glaube, wir hören uns einmal rein in dieses Lied. Wir leben mit Christus, wir singen vom Leben. Das ist die Nummer 548 im Gesangbuch. Wir singen daraus die Strophen 1, 2 und 4.
Wir wollen nun unsere Zeit der Kerzen und Gebete haben. Es ist möglich, hier nach vorne zu kommen, eine Kerze anzuzünden, Bitte, Dank loszuwerden, im Stillen vor Gott, aber gerne auch laut, dass die Gemeinde mitbeten kann für die Anliegen. Auch online können Bitten eingebracht werden. Dann bitte das Mikrofon freischalten und wir zünden hier eine Kerze an. Ein kleiner Hinweis noch an alle, die hier nach vorne kommen. Es wäre super, wenn ihr relativ nah ans Mikrofon geht, damit auch alle dann mithören können.
Dann lade ich ein, dass wir beten, wem es möglich ist, der darf dazu gerne aufstehen. Allmächtiger Gott, du hast unsere Gebete gehört. Du hast gehört, was wir dir laut hier vorne gesagt haben. Aber du hörst auch die Dinge, die wir dir im Stillen nennen. Alles hat seinen Wert. Alles findet bei dir Gehör. Wir sind traurig mit denen, die trauern. Wir denken insbesondere an Pia. Wir sind bei denen, die krank sind, die auf Gesundheit warten, die, die schon im Krankenhaus waren und die, die noch ins Krankenhaus gehen. Wir bitten dich um deine Nähe. Wir bitten dich, dass du uns spüren lässt. Du bist da, gerade wenn es schwer ist. Und doch haben wir gehört, wir sollen uns nicht nur auf Zeichen verlassen. Danke, dass wir dich schon erlebt haben in unserem Leben. Und dass da, wo wir dich vielleicht gerade nicht spüren, wir uns darauf zurückbesinnen können, dass du doch schon geholfen hast und dass du es wieder tun wirst. Ebenso sind wir fröhlich mit denen, die fröhlich sind, dankbar mit den Dankbaren. Wir haben von Gebetserhörungen gehört, von Nachbarn, die sich wieder verstehen. Wir haben davon gehört, dass jemand gestürzt ist und doch nichts Schlimmes passiert ist. So danken wir dir für Bewahrung, die wir erleben durften schon und die wir noch erleben dürfen. Und wir wollen nicht nur an uns selber denken, sondern wir schauen auch hinaus in diese Welt, zu den Menschen, zu denen wir gehen wollen und sollen. Und wir bitten dich um Kraft. Dafür unseren Glauben nicht nur am Sonntag hier zu leben, sondern jeden Tag. In unserem Alltag, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, mit den Menschen, die neben uns leben, mit den Menschen, die uns begegnen. Lass uns immer wieder ein Zeichen deiner Liebe sein. Auch da, wo wir in diese Welt hinausschauen und merken, es müsste so viel friedlicher sein, damit alle genügend zu essen haben, damit alle ein Leben in Gerechtigkeit führen können. Und da bitten wir dich, schenke uns immer wieder die Kraft, das zu tun, was wir tun können und dafür einzustehen, dass Frieden auf dieser Welt beginnt. Sei du bei uns. Und wir wollen dich loben und preisen und alles in das Gebet legen, was du deine Jünger gelehrt hast. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Wir singen ein Segenslied zum Schluss aus dem Himmelweit-Liederbuch, die Nummer 143. Sei behütet auf deinen Wegen. Wir sammeln dabei unser Dankopfer ein und ich danke euch ganz herzlich für all das, was ihr einlegt. Ganz herzlichen Dank nochmal an Pelageia, die uns heute Klavier gespielt hat. Herzlich laden wir noch ein zu ihrem Konzert, das sie neulich schon angekündigt hat, nämlich am 12.04. Samstag in 11 Tagen. Ein kostenloses Konzert in der Bodelschwinggemeinde, 17 Uhr. Und das Plakat, was genau gespielt wird, hängt draußen. Ihr könnt sicher Pela auch noch ansprechen. Sie hat neulich gesagt, man kommt kostenlos rein, aber nicht umsonst raus, also um Spenden wird gebeten. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen, wir, die wir hier sind, aber auch ihr, die ihr zu Hause seid, seid natürlich mit hineingenommen in diesen Kreis, die wir hier jetzt stehen, vor Gott um seinen Segen bitten. Geh mit der Einsicht, dass Jesus dich bei deinem Namen gerufen hat und du zu ihm gehörst. Geh mit der Absicht, ihm deinen Dank zu sagen mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geh mit der Aussicht, dass Jesus bei uns, bei dir ist, bis ans Ende der Welt. Und so segne und behüte und bewahre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.